Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du ein ewiger Fels bist. Wir dürfen dir vertrauen und so ein festes Fundament für unser Leben haben, auch dann, wenn Stürme in unserem Leben sind, auch dann, wenn uns vieles entgegensteht. Danke, dass wir dir vertrauen dürfen. Und wir danken dir auch ganz fest für dein Wort, das du uns gegeben hast, durch das du uns immer wieder ermutigst und stärkst. Und wir bitten dich für den heutigen Abend, dass auch das geschehen darf, dass wir ermutigt aus dem Abend herausgehen dürfen, gestärkt, zugerüstet für unseren Alltag mit dir. Amen. Heute beschäftigen wir uns mit dem vierten Sendschreiben der Offenbarung, mit dem Sendschreiben an die Gemeinde in Thyatira. Wie in allen Sendschreiben steht auch hier am Schluss, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und das ist auch unser Anliegen. Wir wollen hören, was Jesus uns zu sagen hat, auch durch dieses Sendschreiben. Thyatira, das war eine in der Antike bekannte, heute würde man sagen, Industrie- und Handelsstadt. Also dort, wo man gearbeitet wurde, wo nicht einfach nur gedacht wurde, sondern wo auch geschafft wurde. Das Handwerk und der Handel, die hatten eine ganz hohe Stellung in dieser Stadt. Das waren eine bedeutende, einflussreiche Kräfte. Von der Bibel her, da kennen wir Thyatira nicht nur aus der Offenbarung, aus dem vierten Sendschreiben, sondern auch von der Apostelgeschichte. Denn dort taucht eine Frau auf, die aus Thyatira stammte. Diese Frau war Lydia. In Philippi hatte die ein schönes, großes Haus. Die ist nämlich reich geworden aufgrund von ihrem Beruf. Sie war Purpurhändlerin. Thyatira war bekannt für das Handwerk der Purpurfärberei. Und die Lydia, die wusste, wie man damit Geschäft machen, wie man die Handwerker gut vermarktet. Und dann hat die eben einen Handel aufgemacht. Vielleicht war sie gerade geschäftlich auch in Philippi und hat dort mit den Römern gut Handel getrieben. Ja, die hatten ja Geld. Jedenfalls, die Lydia aus Thyatira war eine ganz wichtige Person in der Kirchengeschichte. Warum nämlich? Die Lydia war die erste Christin auf dem Kontinent Europa, in Philippi. Und dadurch wurde Lydia auch zu einer Säule in der Gemeindegründung in Philippi. Und so eine Frau, die finanzkräftig ist, die vielleicht auch Einfluss verfügt, schöne Häuser hat und so, möglicherweise war sie auch eine Schlüsselperson, dass die Gemeinde in Thyatira gegründet werden konnte. Wir wissen es nicht, Spekulation, aber durchaus denkbar wäre es. Aber das ist auch jetzt nicht ganz so entscheidend, wie die Gemeinde in Thyatira gegründet wurde. Entscheidend ist, was Jesus dieser Gemeinde zu sagen hat und was Jesus durch dieses Sendschreiben auch uns zu sagen hat. Wir wenden uns jetzt dem Bibelwort zu, Offenbarung 2, ab Vers 18. Und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe, das sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie Feuerflammen und seine Füße sind wie Golderz. Ich kenne deine Werke und deine Liebe, und dein Glauben und dein Dienst und deine Geduld und weiß, dass du je länger, je mehr tust. Aber ich habe gegen dich, dass du Isebel duldest, diese Frau, die sagt, sie sei eine Prophetin und lehrt und verführt meine Knechte, Hurerei zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich habe ihr Zeit gegeben, Buße zu tun. Und sie will sich nicht bekehren von ihrer Hurerei. Siehe, ich werfe sie aufs Bett und die mit ihr die Ehe gebrochen haben in große Trübsal, wenn sie sich nicht bekehren von ihren Werken. Und ihre Kinder will ich mit dem Tode schlagen. Und alle Gemeinden sollen erkennen, dass ich es bin, der die Nieren und Herzen erforscht Und ich werde geben einem jeden von euch nach euren Werken. Euch aber sage ich, den anderen in Thyatira, die solche Lehre nicht haben und nicht erkannt haben, die Tiefen des Satans, wie sie sagen, ich will euch nicht noch eine Last auf euch werfen. Doch was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Und wer überwindet und hält meine Werke bis ans Ende, dem will ich Macht geben über die Heiden. Und er soll sie weiden mit eisernem Stab, und wie die Gefäße eines Töpfers soll er sie zerschmeißen, wie auch ich Macht empfangen habe von meinem Vater. Und ich will ihm geben den Morgenstern. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Jesus stellt sich der Gemeinde ganz explizit als Sohn Gottes vor. Damit macht er der Gemeinde von Anfang an deutlich, dass er die höchste Stellung in der Gemeinde hat und niemand sonst. Gerade in dieser Gemeinde in Thyatira, wo so viel drunter und drüber ging, wo Leute eine Machtposition hatten, die sie besser nicht gehabt hätten, und wo vieles den Anschein macht, dass ganz viele Leute von der Gemeinde vom rechten Weg abgewichen sind und einer falschen Lehre sich abhängig gemacht haben, weil diese Prophetin Isabel großen Einfluss hatte. Gerade in dieser Gemeinde, da ist es tröstlich zu wissen, und nicht irgendeine Person ist die oberste Person in der Gemeinde und hat den größten Einfluss, sondern Jesus, der Sohn Gottes. Er ist der Herr. Nicht die falschen Lehrer haben das letzte Sagen, sondern Jesus. Und jetzt stellt sich Jesus der Gemeinde nicht nur als der Sohn Gottes vor, sondern auch als derjenige, der Augen hat wie Feuerflammen und Füße wie Golderz. Was will die Heilige Schrift mit diesem Vergleich uns sagen? Feuer, das erinnert ganz klar uns an das Gerichtsfeuer Gottes, an Gottes Gerichtshandeln. Wir kennen ja die Strafe, die Sodom und Gomorra erleiden musste wegen ihrer Gottlosigkeit. Feuer und Schwefel wurde über sie regnen gelassen. Und wir kennen, was ganz am Ende von der Offenbarung steht über den Teufel und diejenigen, die ihm anhängen. Die werden in den Feuersee geworfen. Also Feuer ist ein eindeutiges Zeichen für das Gerichtshandeln Gottes. Gott straft die Gottlosigkeit, Gott straft den Satan. Aber wir wissen auch, dass das Gericht Gottes ja am Haus Gottes, an der Gemeinde Jesu, anfängt. Und es ist ganz interessant, in 1. Korinther 3, da lesen wir ja, ein anderes Fundament kann niemand legen, als das gelegt ist, Jesus Christus. Und dann wird die Gemeinde ermahnt, ein jeder sehe zu, wie er auf dieses Fundament baut. Die einen, die bauen mit Gold und Silber und Edelsteine, andere mit Heu und Stroh und Holz. Und das Heu und Stroh, das verbrennt im Feuer. Und zurückbleiben Gold und Silber und Edelsteine. Also auch wir als Gläubige sind ermahnt, Gott ist Richter, Jesus ist Richter. Und er wird vergelten einem jeden auch nach seinen Werken. Klar, es steht da in 1. Korinther 3 auch, dass die Gläubigen, die auf dem Fundament gebaut haben, auf Jesus Christus und viel Heu und Stroh dabei war, dass die gerettet werden wie Feuer hindurch, weil sie eben das Fundament Jesus Christus haben. Gottes Gerichtshandeln ist also auf der einen Seite strafend, aber auf der anderen Seite hat das Feuer auch einen reinigenden Aspekt. Eben beim Hausbau mit Gold, Silber, Heu und Stroh haben wir gesehen, wie da das Wertvolle übrig bleibt, reinigend, dieser Aspekt. Wir kennen ja auch die Berufung von Jesaja, Jesaja 6, wo auch die Rede davon ist, dass Jesaja Gott begegnet im Tempel und dann sagt Jesaja: Hilfe, ich vergehe, denn ich habe unreine Lippen und ich lebe inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen. Und was passiert da? Ein Engel von Gott kommt mit einer glühenden Kohle vom Altar und reinigt den Jesaja am Mund, dass er eben Gottes Wort sagen kann. Also Feuer hat auch einen reinigenden Aspekt. Genau dafür stehen auch die Füße aus Golderz. Warum nämlich? Wenn wir an den Anfang der Offenbarung schauen, Offenbarung 1, Vers 15, da werden die Füße aus Golderz nochmal erwähnt. Da steht: Und seine Füße wie Golderz, das im Ofen glüht. Das im Ofen glüht. Also hier haben wir auch glühendes Golderz. Und wann macht man Gold in den Ofen? Um es zu reinigen, um das pure Gold hervorzuholen. Jesus wird uns vorgestellt als richtender Herr, der auf der einen Seite strafend ist, das Gerichtsfeuer hat, aber zugleich auch eine reinigende Absicht hat. Jesus will seine Gemeinde rein und heilig machen. Und wir wissen, warum er Jesus auch rein und heilig machen kann, von Sünde befreien kann. Das kann er nämlich deshalb, weil Jesus selbst das Gericht Gottes auf sich genommen hat. Am Kreuz von Golgatha ist Jesus für unsere Sünden gestorben. Unsere Sache ist es, zu Jesus umzukehren, das Geschenk von der Reinigung anzunehmen, Jesus als unseren Retter und Herrn zu akzeptieren und auch aus dieser Reinigung immer wieder herauszuleben. Und jetzt ist es so, diejenigen Menschen, die wissen, Jesus ist der Richter, Jesus hat das reinigende Geschenk für mich parat und widerstehen diesem Geschenk, da ist es eigentlich nur logisch, dass Jesus diesen Menschen auch als Richter begegnen wird. Wenn jemand so ein großes Geschenk, so eine große Gnade einfach ablehnt, da muss Jesus auch als strafender Richter auftreten. Was sagt nun Jesus der Gemeinde in Thyatira, nachdem er sich so vorgestellt hat? Nun, die Gemeinde in Thyatira war eine zutiefst gespaltene Gemeinde. Auf der einen Seite sehen wir da Menschen, die Jesus ganz treu nachfolgen und ganz nach seinem Willen leben. Auf der anderen Seite sehen wir dort Leute, die einer falschen Lehre sich zugewandt haben, die einer falschen Lehre Glauben geschenkt haben und sich auf den falschen Weg begeben haben. Beide Gruppierungen befanden sich zusammen in einer Versammlung. Ich kann mir vorstellen, dass es gerade für die Treuen in der Gemeinde nicht einfach war, das mitzuerleben, wie ihre Gemeinde so den Bach abgeht, wie da falsche Lehren Einfluss gewinnen und wie viel Macht und Einfluss diese Prophetin Isabel gewinnen konnte. Das war nicht unbedingt so eine Mustergemeinde, wo man sagen wird, die Gemeinde kann ich unbedingt empfehlen. Und doch, was Gemeinde Jesus? Eine Gemeinde von Jesus. Und wenn Jesus jetzt zu der Gemeinde direkt spricht, ist es interessant. Er findet zuerst ganz lobende Dinge. Er sagt ihnen, Vers 19, ich kenne deine Werke und deine Liebe und dein Glauben und dein Dienst und deine Geduld und weiß, dass du je länger, je mehr tust. Würden wir Eine Gemeinde, von der wir wissen, da wird ihr Lehre im Quadrat verbreitet, da wird Hurerei gut geheißen, da wird Götzenopferdienst gut geheißen. Würden wir die irgendwie loben? Wie würden wir über so eine Gemeinde denken? Wie würden wir über so eine Gemeinde reden? Eine Gemeinde, die mit anderen Religionen sympathisiert, wo man Dinge im Hinblick auf Sexualmoral duldet, wo man sagen muss, das ist eine Katastrophe. Würden wir über so eine Gemeinde auch erstmal positiv reden und positiv denken? Oder würden wir sofort ins Verurteilen übergehen? Ich denke, es ist gut, wenn wir bei allen Gemeinden, wie viel da auch falsch laufen mag und Dinge nicht recht sein mögen, immer auch erst das Positive sehen. Und mir ist auch ganz wichtig, dass wir bei uns immer wieder sehen, auch bei uns läuft nicht immer alles richtig. Auch wir sind ab und zu mal vielleicht auf dem Holzpfad und müssen umkehren und uns ganz neu am Reden Gottes ausrichten. Wir müssen uns ins Bewusstsein rufen, auch wir sind nicht perfekt. Und deshalb wollen wir auch, wenn wir andere Gemeinden anschauen, auch wenn da vielleicht viel falsch laufen mag, das Positive mal sehen und auch zu würdigen wissen. Es ist interessant, wenn wir jetzt mal schauen, was alles in der Gemeinde in Thyatira gut lief. Da stimmte nämlich ganz viel. Da stimmten die Werke, da stimmte die Liebe, da stimmte der Glaube, da stimmte der Dienst und die Geduld. Wir können uns mal zurückerinnern, wie das in der Gemeinde in Ephesus war. Da lief auch ganz vieles gut. Und im Gegensatz zu Thyatira stimmte da sogar die Lehre. Die haben falsche Apostel entlarvt und die nicht zu Wort kommen lassen und sind denen entgegengestanden und haben das tiptop gemacht mit der Lehre. Aber etwas stimmte nicht. Die Liebe. Die musste umkehren zur ersten Liebe. Darin waren sie alles andere als Vorbild. Und hier, da stimmte die Liebe, aber die Lehre, da liefen sie einfach total falsch, zumindest Teile oder vielleicht sogar Großteil von der Gemeinde. Bei ihnen stimmte die Liebe und aus der Liebe heraus kam auch der Dienst. Die haben sich nicht nur gern gehabt und haben gesagt, ich habe dich gern, sondern die haben das auch mit Taten gezeigt. Und das war wahrscheinlich eine ganz wichtige Angelegenheit, gerade in Thyatira. Der Dienst, Diakonia auf Griechisch. Das war was Bedeutungsvolles. Warum war das gerade in Thyatira so wichtig? Nun, wir haben gehört, Thyatira war eine Handwerksstadt und Handelsstadt. Und jetzt können wir uns gut vorstellen, wenn da irgendwas passiert ist, vielleicht ist mal ein Mann gestorben und dann war eine Witfrau da, was hat man mit der gemacht? Normalerweise war das so, dass es so Handwerksgilden gab und da hat man füreinander geschaut, hat füreinander gesorgt. Die Juden hatten ja so ein ähnliches Fürsorgesystem, das war dann Synagoge bezogen, da ging man in die Synagoge und wenn irgendein Vorfall war, da hat man dann füreinander geschaut. Und was passierte nun, wenn jemand gläubig wurde? Zum Glauben an Jesus kam. Da passierte es ganz schnell, dass man wie ausgeschlossen wurde aus der Synagoge oder eben vielleicht auch aus einer Handwerksgilde und dann war es vorbei mit Sozialversicherung. Die gab es plötzlich nicht. Wir haben hier zum Glück eine Sozialversicherung. Die gab es damals nicht, sondern diese soziale Gefüge, das war die damalige Sozialversicherung. Und jetzt war man stark in der Diakonia, im Dienst. Man hat Liebe ganz praktisch gezeigt. Wir kennen das ja von der Gemeinde in Jerusalem. Pfingsttag, wo die Leute in Scharen zum Glauben an Jesus gekommen sind und vielleicht von weit weg Hunger hatten und so, da hat man einen Essensdienst eingerichtet. Und gerade auch für die Witwen, für die Benachteiligten. Und dann hat man Essen verteilt. Da wurden Diakone eingesetzt. Der Stephanus war einer von denen. Auch in Ephesus hat man so einen Dienst gekannt. Im ersten Timotheusbrief, der Timotheus war ja in Ephesus tätig, da lesen wir von Witwenlisten, wo man sich einschreiben konnte. Und dann hat man für diese Witwen gesorgt. Und sowas gab es wohl auch in Thyatira. Man hat für diejenigen gesorgt, die in Not geraten waren. Übrigens, ich kann mir gut vorstellen, dass für uns als christliche Gemeinde hier in der Schweiz gerade so ein Dienst auch mehr und mehr an Bedeutung gewinnen kann. Wir haben gerade neulich erlebt, dass jetzt die AB-Lager und allen anderen christlichen Jugend- und Sportlager ausgeschlossen werden ab nächstem Jahr von der Förderung vom Bundesamt für Sport. Werden Gelder gestrichen. Das macht etwa ein Drittel aus vom Lagerpreis. Und wenn man jetzt mehrere Kinder hat, kann das für die ein oder anderen zum Problem werden, dieses Lager zu finanzieren. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir als Gemeinden da einspringen müssen, einen Finanzdienst machen, um diese Lagerarbeit weiter zu finanzieren. Und je nachdem, wie unsere politische Entwicklung weiter aussieht, kann ich mir gut vorstellen, dass es noch andere Bereiche gibt, vielleicht auch Bereiche, die wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen können, wo es nötig sein wird, dass wir mehr und mehr auch sozial, finanziell füreinander Sorge tragen müssen und sollen. Übrigens ist es gar nicht das Schlechteste, weil Jesus hat ja gesagt, an der Liebe zueinander soll die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Also da wird auch Liebe sichtbar, wenn wir füreinander sorgen. Und das darf auch heute schon sichtbar werden, oder soll schon heute sichtbar werden. Nämlich füreinander sorgen können wir auch dadurch, wenn wir sonntags nicht einfach in den Gottesdienst gehen oder mittwochabends einfach in die Bibelstunde gehen, uns begießen lassen und wieder nach Hause gehen, sondern auch dadurch, dass wir einander fragen, sag mal, wie geht's dir? Und echtes Interesse zeigen. Und dann sagen, und ich bete für dich und das nicht nur sagen, sondern das auch tun. Oder wenn jemand eine Hilfestellung nötig hat und wir haben die Möglichkeit zu helfen oder wissen, jemanden, der in dieser Situation helfen kann, dass wir eben auch Hilfe leisten oder Hilfe vermitteln. Also Dienst, einander dienen, das ist was ganz Wichtiges in der Gemeinde und das lief in Thyatira. Das ist wunderbar gewesen. Aber jetzt hatte Jesus an der Gemeinde in Thyatira auch einiges auszusetzen. Vor allem, dass sie eben diese Prophetin Isabel unter sich duldeten und keinen klaren Schnitt mit ihr machten. Isabel, das war wahrscheinlich nicht der Vorname dieser Frau. Wahrscheinlich war das ein symbolischer Name. Wir kennen ja die Isabel vom Alten Testament, die Frau von König Ahab. Und diese Frau Isabel, die Königin von Israel, die hat vor 800 vor Christus plus minus ja das Volk Israel zur Hurerei und zum Götzendienst angetrieben und verführt. Hurerei ist vor allem deshalb, weil sie ja den Aschera-Kult und den Baals-Kult gefördert hat und es war immer auch mit sexueller Unmoral verbunden. Und so verführte auch diese Frau, wie Isabel damals, die Gemeinde zu sexueller Unmoral und zu ungöttlichen Lebensweisen. Das Problem bei dieser Prophetin in Thyatira war nicht, dass sie eine Prophetin war. Wir lesen in der Heiligen Schrift, in der Apostelgeschichte, dass auch Philippus, er war ja auch einer der Diakone in Jerusalem, der hatte verschiedene Töchter und die waren Prophetinnen. Und in 1. Korinther 11, da wird ganz eindeutig auch gesagt, Frauen, die können auch prophetisch reden. Die dürfen prophetisch reden unter bestimmten Voraussetzungen. Und in 1. Korinther 14, da wird dann weiter ausgeführt, was auch prophetische Rede beinhaltet. Reden zur Ermutigung, Reden zur Tröstung, Reden zur Ermahnung oder auch sündenaufdeckendes Reden. Das ist alles auch prophetisches Reden. Und wenn jemand die Begabung hat, dann soll er mit dieser Begabung natürlich auch in der Gemeinde dienen. Und das Problem bei Isebel war auch nicht, und das überrascht jetzt einige, wenn ich das sage, das Problem war bei ihr auch nicht, dass sie lehrte. Wir wissen ganz klar, in 1. Timotheus 2, da gibt es dieses Lehrverbot, wo Paulus sagt, einer Frau gestatte ich nicht zu lehren. Aber der gleiche Paulus sagt auch in Titus 2, dass die älteren Frauen Lehrerinnen des Guten sein sollen für die jüngeren Frauen. Also dieses Lehrverbot in 1. Timotheus 2 ist kein explizites Lehrverbot, was generell gilt, sondern ein spezifisches. Und wenn man den Kontext anschaut, 1. Timotheus 3 ist dann von den Ältesten die Rede, die dann lehrfähig sein sollen. Damit verbietet Paulus, dass die Frauen Älteste sein können. Und von daher auch, weil die Ältesten die oberste Lehrverantwortung haben, diese oberste Lehrverantwortung in der Gemeinde einnehmen dürfen. Es gibt klar Bereiche, auch in der Gemeinde, wo Frauen auch lehren dürfen, aber eben nicht überall. Und die Ältesten haben die letzte Lehrverantwortung. Das Problem bei Isebel war also nicht struktureller Natur, sondern inhaltlicher Natur. Isebel verführte die Gemeinde oder viele Gemeindeglieder zur Hurerei und dazu Götzenopfer zu essen. Eigentlich krass. Eigentlich krass, wozu es damals in dieser christlichen Gemeinde kommen konnte. Und wie konnte es so weit kommen? Das kann so kommen, indem man ein angebliches Reden vom Heiligen Geist Vorrang gibt gegenüber dem klaren und deutlichen Reden des Heiligen Geistes durch das, was wir in der Bibel aufgeschrieben finden. Und jetzt war das ja so, dass beim Apostelkonzil, wir lesen davon in Apostelgeschichte 15, ja die Apostel übereingekommen sind, dass man den Heidenchristen keine allzu großen Auflagen machen sollte, außer verschiedene Dinge. Und das lesen wir gerade, Apostelgeschichte 15, die Verse 28 bis 29. Apostelgeschichte 15, die Verse 28 bis 29. Da steht es, da steht, denn es gefällt dem Heiligen Geist und uns, euch weiter keine Last aufzulegen, als nur diese notwendigen Dinge, dass ihr euch enthaltet vom Götzenopfer und vom Blut und vom Erstickten und von Unzucht. Wenn ihr euch davor bewahrt, tut ihr recht, lebt wohl. Und das haben sie in schriftlicher Form auch mitgegeben, in Briefen, und das wird in den Gemeinden verbreitet. Also, sie hatten ein schriftliches Wort Gottes, und die Isebel, die hat vielleicht gesagt, aber mir hat der Heilige Geist was anderes gesagt. Mir ist eine neue Erkenntnis gekommen. Und da müssen wir ganz fest aufpassen. Wo irgendein innerer Eindruck, wo jemand sagt, Gott hat zu mir geredet, und das widerspricht dem gedruckten, dem geschriebenen Wort Gottes, da wissen wir sofort, das kann nicht vom Heiligen Geist sein, das muss von der anderen Seite herkommen. Der versucht der Teufel uns auch. Und jetzt wollen wir mal fragen, was hat die Isebel da genau gelehrt? In Vers 24 da heißt es, dass bei der Lehre es darum ging, die Tiefen des Satans zu erkennen. Was haben wir uns wohl darunter vorzustellen? Vielleicht kann man sich diese Lehre so erklären, dass gesagt wurde, um Sieg über den Satan zu haben, um Sieg über den Feind zu haben, muss ich ja erstmal den Feind kennen, damit ich ihn gut besiegen kann. Und je besser ich den Feind kenne, umso besser kann ich ihn besiegen. Und um ihn besser kennenzulernen, muss ich ihn ins Tiefste hinein erkennen, bis die Tiefen des Satans erkennen. Und wie lernt man am besten die Tiefen des Satans kennen? Ganz klar, im sündigen Lebensstil, indem man vertraut wird mit der gröbsten Unzucht, indem man vertraut wird mit Götzendienst und so weiter, dass man das mal kennenlernt. Und jetzt stellt sich uns natürlich die Frage, und wie ist es mit dem christlichen Glauben zu vereinbaren? Wie kann man sowas in einer christlichen Gemeinde lernen? Ganz einfach, indem man dann sagt, mein Geist, der ist bei Christus und mein Leib, der schalte ich hier in der Welt. Und ich lerne den Teufel nur mit meinem Leib kennen, aber mit meinem Geist, da bleibe ich ganz fest gläubig und so und mache da eine Teilung, die nicht richtig ist. Die nicht richtig ist. Denn das Wort Gottes lehrt auch sehr wohl, dass unser Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist und lehrt uns auch, wie wir damit umgehen sollen. Also auf der einen Seite hat man Wort Gottes weggenommen, man hat gewissen Dingen vom Wort Gottes gar nicht Beachtung geschenkt und hat andere Lehren hinzugefügt. Und das ist eine ganz große Gefahr gewesen für die Gemeinde damals in Thyatira und das ist auch heute eine Gefahr bei uns, wenn wir Dinge aus der Heiligen Schrift wegnehmen und Dinge hinzutun, das dürfen wir einfach nicht. Und leider kommt es aber in der Kirchengeschichte immer wieder vor, wo der Pietismus am Blühen war und Aufbrechen war. Pietismus ist eine gute Bewegung, wo auch eine Erweckungsbewegung war, wo gesagt wurde, man muss selber sich auch bekehren. Da kam es auch zu Ausbrüchen. Hier und dort, nicht in der Breite, aber hier und dort. Da gab es zum Beispiel die Butlersche Rotte. Eva Butler war adelig, sie kam nicht so aus einem christlichen Elternhaus und dann durfte sie sich bekehren mit 27 Jahren und ist dann unter falsche Einflüsse gekommen. Und dann hat sie sich separiert, hat sie von ihrem Mann auch scheiden lassen, ist da weggegangen und hat eine Schar um sich gerottet, etwa 70 Leute, und dann hat sie so gelehrt, und ich bin der Teich Bethesda, und hat dann noch einen Theologiestudent und noch jemand anders gefunden und hat gesagt, wir drei, wir sind jetzt die heilige Dreieinigkeit und ich bin der Teich Bethesda und man muss sich mit mir körperlich vereinigen, um irgendwie heil zu werden oder was weiß ich was. Also ganz, und dann wurde sexuelle Unmoral getrieben in gröbstem Maße, ganz furchtbar die Sache, die Polizei musste dem Ganzen ein Ende setzen. Also auch in erweckten Kreisen können solche Ausbrüche kommen, wenn man das Wort Gottes zur Seite legt und sich nicht klar danach ausrichtet. Oder wir können auch an die Reformation und die reformierten Kirchen denken. Wenn wir an die lutherische Kirche denken oder die reformierte Kirche, wenn der Luther und der Zwingli wüssten, wie es geistlich um diese Kirchen heute bestellt ist. Also, die würden sich im Grab umdrehen. Wenn die wüssten, dass man eine Öffnung hat gegenüber Gedankengut aus anderen Religionen oder was die moralischen Standards im Hinblick auf Sexualmoral inzwischen sind in diesen evangelischen Landeskirchen. Also, da muss man schon traurig sein. Wir sehen, was in Thyatira aktuell war, Das ist auch heute bei uns aktuell. Aber wir wollen auch im Hinterkopf haben, wir wollen nicht vorschnell verurteilen treten, sondern auch immer das Positive sehen, wie Jesus das Positive sieht. Eine Frage, die sich uns jetzt stellt im Hinblick auf die Entwicklung in Thyatira, ist die: Haben die Ältesten in der Gemeinde total versagt? Haben die dem ganzen Treiben einfach nur zugeschaut? In Vers 21 folgt es jetzt nicht von den Ältesten, aber von Jesus: Und ich habe ihr Zeit gegeben, Buße zu tun, und sie will sich nicht bekehren von ihrer Hurerei. Möglicherweise hat Jesus dieser falschen Prophetin durch die Ältesten Gelegenheit gegeben, Buße zu tun. Dass die Ältesten durchaus auf sie zugegangen sind und ihr gesagt haben: Du, das ist falsch, was du da machst. Das wollen wir so nicht in unserer Gemeinde haben. Also möglicherweise sehen wir hier das Einschreiten der Ältesten. Doch, sie waren erfolglos. In letzter Konsequenz wurde da kein klarer Schnitt gemacht mit dieser falschen Prophetin. Weil aber Jesus die Reinheit seiner Gemeinde am Herzen legt, schreitet Jesus selbst ein. Jesus gibt Zeit zur Buße und zu seiner Zeit schreitet Jesus auch ein. Und nun vollzieht Jesus selbst einen klaren Schnitt. Es heißt hier in unserem Text: Er wirft Isebel aufs Bett. Aufs Bett. Gemeint ist wohl das Totenbett. Denn Isebel hat trotz Umkehrruf und Gnadenfrist in ihrer Sünde verharrt und ist unbußfertig geblieben. Und deshalb müssen wir annehmen, dass diese Strafe, die sie trifft, nicht nur der physische Tod ist, sondern auch der geistliche Tod. Dass hier ein geistliches Todesurteil mit gemeint ist. Im Hinblick auf die Anhänger von Isebel, die werden ja hier ihre Kinder genannt, ist dieses Urteil noch nicht so definitiv. Die sollen mit Trübsal geschlagen werden. Was diese Trübsal ist, darüber können wir spekulieren. Vielleicht sind es Krankheitsnöte, vielleicht sind es andere Bedrängnisse. Wir können es jedenfalls offen lassen. Aber für sie gibt es Hoffnung. Durch dieses Gerichtsfeuer der Bedrängnisse will Jesus eins bei ihnen bewirken, was nämlich, dass sie umkehren. Dass sie umkehren und zur Buße finden und gereinigt werden. Übrigens ist ganz interessant, Bedrängnisse, Krankheitsnöte und so weiter, das finden wir ja auch in 1. Korinther 11. In Korinth, da ging es ja auch drunter und drüber in der Gemeinde. Und da gab es viele, die haben auch unwürdig das Abendmahl genommen. Die sind lieblos mit ihren Glaubensgeschwistern umgegangen. Und da schreibt dann Paulus: Weil das so ist, sind ja viele unter euch auch krank. Und einige sind sogar entschlafen, sind gestorben. Deshalb, Jesus ist eingeschritten. Er hat es nicht einfach so hingenommen. Das kann durchaus auch heute noch passieren. Denn Jesus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Das kann heute auch noch passieren, dass wenn man sich gegen Jesus versündigt hat und in seiner Sünde verharrt und nicht umkehren will, dass Jesus zu Gerichtsmaßnahmen schreitet. Vielleicht eine Krankheit, die urplötzlich kommt, vielleicht sogar die man nicht erklären kann, oder andere Bedrängnisse, die man erlebt. Warum? Weil Jesus uns liebt und uns gerne zur Umkehr bewegen möchte. Und manchmal muss Jesus dann zu rabiaten Methoden greifen. Ich möchte aber an der Stelle auch betonen: Nicht jede Krankheit und nicht jede Bedrängnis ist eine Strafe für eine unmittelbare Sünde und dass man sich dann ein schlechtes Gewissen machen muss. Aber es kann sein, dass eine so eine Sünde trifft. Und wenn man weiß, ich lebe in einer Sünde und dann trifft eins eine Bedrängnis oder Krankheit, da darf man sich ruhig mal Gedanken machen, ist es nicht Zeit, vor Jesus wieder reinzuwerden? Und es kann durchaus sein, dass dann auch eine Heilung oder eine Linderung auch von den Bedrängnissen stattfinden kann, weil Jesus heilend und vergebend eingreift. Aber jetzt war es ja in der Gemeinde in Thyatira längst nicht so, dass alle Gemeindeglieder irgendwie auf dem falschen Weg waren, sondern es gab auch die anderen Glieder der Gemeinde. Jesus nennt sie in Vers 24 die anderen in Thyatira. Die anderen, das hört sich in unseren Ohren fast so an wie der Rest. Es hört sich fast so an, als ob es sich um eine Minderheit in der Gemeinde handelte. Wenn in einer christlichen Gemeinde das klare Wort Gottes zur Seite gedrängt wird und andere Lehren dominierend werden, dann ist es für die treuen Jesus-Nachfolger in so einer Gemeinde sehr schwierig. Das tut einem weh. Und man hat ja das Anliegen, in der Gemeinde aktiv zu sein und durch die Gemeinde hindurch aktiv zu sein. Und wenn in der Gemeinde dann solches Zeug passiert, das tut einem so fest weh, man hat extrem zu leiden innerhalb der Gemeinde. Man hat eine Last zu tragen. Und jetzt sagt Jesus dieser Minderheit, diesem Rest in der Gemeinde, ich will euch keine weitere Last auflegen. Keine andere Last. Das Einzige, was die Treuen tun sollen, ist, weiterhin treu zu sein. Das festhalten, wo sie haben. Festhalten am Glauben, festhalten an der Liebe, festhalten am Dienst, festhalten in der Geduld. Bis wann? Bis Jesus kommt. Jesus sagt, doch was ihr habt, haltet fest, bis ich komme. Was meint, bis ich komme? Bis ich komme, kann man auf zwei Arten verstehen. Die erste Art ist, dass wir bis ich komme verstehen, Jesus kommt richtend und reinigend in die Gemeinde und er greift hier und jetzt ein. Bis ich komme, können wir aber auch auf die Wiederkunft von Jesus verstehen, bis Jesus das zweite Mal sichtbar kommt in Macht und Herrlichkeit. Ich denke, beides ist hier gemeint. Ja, manchmal kann man als treuer Nachfolger Jesu in einer schwierigen und verkorksten Gemeindesituation sein. Dass man überhaupt keine Hoffnung mehr für die Gemeinde hat. Vielleicht gibt es jetzt gerade eine Situation, nicht gerade wie in Bern, da kann man sich ja viele Gemeinden aussuchen, wo man hingehen kann. Aber in Thyatira, da konnte man nicht so richtig schnell die Gemeinde wechseln und dann war gut. Und was kann man in so einer Situation machen? Wenn keine Hoffnung auf Genesung besteht, kann man wirklich nichts machen? Doch, man kann treu sein. Selber treu sein, betend zum Herrn gehen, aussagen und warten, bis Jesus kommt. Bis Jesus kommt und richtend und reinigend eingreift in so eine schwierige, verkorkste Gemeindesituation hinein. Und dann, wenn Jesus eingegriffen hat, dann sind plötzlich wieder Möglichkeiten da, in positiver Weise in der Gemeinde und durch die Gemeinde zu wirken. Vielleicht hat man dann Möglichkeiten, die man sich vorher nie hätte erträumen lassen. Aber ganz sicher werden wir als Nachfolger Jesu mit unvorstellbaren Möglichkeiten wirken können, wenn Jesus das zweite Mal wiederkommt. Und auf diesen Zeitpunkt, da dürfen wir warten. Voller Freude dürfen wir auf diesen Zeitpunkt warten. Denn dann werden wir mit Jesus zusammen herrschen können. Es heißt hier, Vers 26, wer überwindet und hält meine Werke bis ans Ende, dem will ich Macht geben über die Heiden, oder man kann auch sagen, über die Nationen. Was ist das für eine Macht, die Jesus uns als seiner Gemeinde geben wird, den treuen Nachfolgern? Es ist dieselbe Macht, die Jesus hat, die Jesus von seinem Vater erhalten hat. Mit derselben Macht werden wir ausgestattet werden. Es wird nämlich so sein, dass wir in so vollkommener Weise mit Jesus verbunden sein werden, dass alles, was für Jesus gilt, auch für uns gilt. Wir lesen in 1. Johannes 3, Vers 2. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, und das ist bei der Wiederkunft von Jesus, werden wir ihm gleich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden Jesus auch an Macht gleich sein. Und es ist ganz interessant, hier in der Offenbarung 2, da steht auch, dass wer überwindet, soll sie weiden mit eisernem Stab, und wie die Gefäße eines Töpfers soll er sie zerschmeißen. Wer sich gut in der Bibel auskennt, der weiß, das steht auch in Psalm 2, Vers 9 so. Und ist dort eine Prophezeiung auf den Messias hin. Wir werden in gleicher Weise mit Jesus herrschen, wie Jesus selber herrscht. Und dann steht hier noch etwas Interessantes. Es steht hier, und ich will ihm geben den Morgenstern. Wer ist denn der Morgenstern? Offenbarung 22, Vers 16 steht es ganz eindeutig. Der Morgenstern ist Jesus. Wir werden also so eins sein mit Jesus, dass wir in vollkommener Weise hier auf der Erde über die Nationen herrschen können. Wenn Jesus wiederkommt, werden wir voll und ganz Anteil haben an Jesus, an ihm, an seiner Macht und an seiner Herrschaft. Und jetzt verwundert es vielleicht den einen oder anderen, wie diese Herrschaft hier beschrieben wird. Mit einem eisernen Stab, wo Tontöpfe geschirrt, zerschmeißt und so. Also so stellt man sich Jesu Herrschaft nicht vor, der in Porzellanladen geht und da alles kaputt macht und so. Es tönt nicht sehr freundlich und attraktiv, diese Herrschaft. Aber wenn wir etwas genauer nachdenken, was damit gemeint wird, müssen wir sagen, diese Herrschaft von Jesus ist eine wunderbare Herrschaft. Denn es steht hier als erstes, wir werden die Nationen weiden. So wie ein Hirte seine Herde weidet und für die sorgt, so werden wir sein. Den Menschen wird es gut gehen, weil es da Hirten gibt, die fürsorglich für die Herde schauen. Einmal leiblich. Wir wissen, es wird da keine großen Hungersnöte mehr geben, dass Millionen von Menschen an Hunger sterben werden, sondern es wird genug Essen geben. Und auch seelisch. Die Menschen, die können Jesus auf wunderbare Weise kennenlernen. Und in diesem Weideprozess, in diesem Hirtendienst von Jesus, werden wir einbezogen sein. Wir dürfen ein Teil davon sein, für die Welt, für die Nation zu herrschen. Nicht die UNO wird dieses Mandat bekommen, da Frieden für die Welt zu schaffen und den Hunger wegzumachen und Armut zu vertilgen, sondern Jesus wird das verwirklichen mit uns, seinen treuen Nachfolgern. Wunderbar. Und übrigens, das ist ganz interessant, wenn da so eine wunderbare Herrschaft von Jesus etabliert ist auf der Erde, werden wir eine ganz andere Möglichkeit haben, von Jesus zu missionieren. Jetzt ist Jesus ja der unsichtbare König. Das ist ein bisschen schwierig, Jesus, so Menschen so zu Jesus zu führen. Aber wenn die Menschen sehen, wie wunderbar, gütig Jesus ist und wie gut es ist unter seiner Herrschaft, werden wir den Menschen auf ganz andere Art und Weise das Evangelium verkünden können und Jesu Königsherrschaft verkünden. Also jetzt müssen wir noch den Menschen den unbekannten Gott verkündigen, dann werden wir ihnen den bekannten Gott verkündigen können. Also ich bin mal gespannt, wie das dann konkret alles aussehen wird. So ganz genau weiß ich ja auch nicht, aber wir dürfen gespannt sein. Ein paar Hinweise haben wir aus der Heiligen Schrift. Und jetzt ist hier doch auch vom eisernen Stab die Rede. Gemeint ist da wohl der eiserne Hirtenstab. Also nicht ein Hirtenstab aus Holz, der schnell kaputt geht oder so, wenn man mit dem zu fest haut, sondern ein Hirtenstab aus Eisen, der stabil ist, der größer ist als die Mächte, mit denen man mit dem Hirtenstab kämpft. Mit einem Hirtenstab kann man ja die Schafe beschützen vor feindlichen Tieren, vor Wölfen und so weiter. Und die tönernen Gefäße, von denen hier die Rede ist, da geht es um gottfeindliche Mächte. Mit dem eisernen Hirtenstab haben wir eine wirksame Waffe in der Hand. Also so ein Tongefäß hat keine Chance gegen so einen Eisenstab. Da haben wir eine wirksame Waffe in der Hand gegen die gottfeindlichen Mächte. Und jetzt ist es so, wenn man eine wirksame Waffe hat, da kann das sehr gefährlich sein, wenn die in der falschen Hand ist. Aber wenn die wirksame Waffe in der richtigen Hand ist, dann ist das eine gute Sache. Denn wofür wird das eingesetzt? Das wird eingesetzt, um das Böse zu bekämpfen, um das Böse in Schranken zu weisen, um dem Bösen ein Ende zu setzen. Und wenn das geschieht, dann wird das ja eine positive Sache sein. Wir haben gesehen, in Thyatira, da war das nicht möglich, das Böse in Schranken zu weisen innerhalb der Gemeinde. Aber wenn Jesus wiederkommt, da wird es so sein, dass allem Bösen ein Ende gesetzt werden wird und das Böse in seine Schranken gewiesen wird. Auf diesen Tag dürfen wir uns jetzt schon freuen, wenn Jesus in Macht und Herrlichkeit kommt und wir Anteil haben dürfen an seiner Herrschaft. Aber wir wissen, Jesus herrscht auch heute schon in verborgener Weise bei uns, die wir ihn als Herrn angenommen haben. Und uns ist es ein Anliegen, ihn auch als Herr über unser Leben regieren zu lassen. Wir wollen eine hörende Gemeinde sein. Hören, was Gott uns sagt. Wo wir Buße tun sollen, wollen wir Buße tun. Wo wir ermutigt vorwärts gehen sollen, da wollen wir uns ermutigen lassen. Wo wir Schwieriges durchmachen und Trost brauchen, da wollen wir uns trösten lassen. Wir wollen auf unseren Herrn hören. Amen. Ich möchte noch beten. Herr, wir danken dir für dein wunderbares Wort und wir sehen, nicht immer ist es in deiner Gemeinde leicht. Manchmal kommt man auch innerhalb einer christlichen Gemeinde in ganz schwierige Situationen. Und uns ist es ein Anliegen, dass wir auf dich hören, auf dich hörend bleiben und tun, was dir wohlgefällt. Hilf du uns dabei, schenk du dazu Gnade. Und Herr Jesus, du weißt gerade auch um unsere Glaubensgeschwister, die vielleicht in anderen Gemeinden sind, wo es wirklich schwierig ist. Schenk du ihnen die nötige Geduld, schenk du ihnen das Warten auf dich und das Aushalten. Und schenk du ihnen auch immer wieder die Ermutigung, die sie brauchen. Und danke, dass du unser Hirte bist, der uns führt und leitet. Lass du uns ganz treu dir nachfolgen. Amen.